Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören. Und heute am Tag der Arbeit sprechen wir hier in Fazit über Erfolgsgeschichten. Geschichten von Menschen, die sich hochgearbeitet haben, erzählt in einem Podcast. Und wir werden auch über Paul Auster sprechen, den amerikanischen Schriftsteller. Er ist im Alter von 77 Jahren gestorben gestern. Und er hat in einem Interview mit dem Louisiana Channel gesagt, dass sein Beruf, die Schriftstellerei, ja eine seltsame Art sei, sein Leben zu verbringen, allein in einem Raum, Worte auf Papier zu bringen und dass es vielleicht amüsantere Tätigkeiten gäbe oder bedeutungsvollere, aber sein Job erfordere mehr als alle anderen maximale Anstrengung.
The thing about doing this, which is unlike any other job, is that you have to give maximum effort all the time. You can't slack off. You have to give every ounce of your being to what you're doing. And I don't think there are many jobs that require that.
Als Schriftsteller darf man nicht nachlassen. Du musst jede Unze deines Seins geben. Und es gibt nicht viele Jobs, die das notwendig machen, sagt Paul Auster hier in einem Interview von 2017 über sein Werk. Gleich mehr. Der Schriftsteller Paul Auster hatte in seinen Büchern, aber auch Filmen, neben den Charakteren auch immer die Hauptfigur New York und vor allem seinen eigenen Wohnort, das Viertel Brooklyn. Und damit hat er vielen Leserinnen und Lesern in Europa, in Deutschland, mindestens mir, ein unauslöschbares Bild dieser Stadt, dieser Umgebung und auch der Art, wie die Menschen da miteinander umgehen, vermittelt. Paul Auster ist im Alter von 77 Jahren gestern gestorben, das wurde heute bekannt, und über sein Leben und sein Werk spreche ich jetzt mit Tobias Lehmkuhl. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hier wird er als großer amerikanischer Schriftsteller in allen Nachrufen bezeichnet. Wie gedenken die Menschen in seinem Heimatland Paul Auster denn?
Ja, irgendjemand hat mal gesagt, in den USA ist er ein Bestseller-Autor, in Frankreich ist er ein Rockstar. Und das gilt auch für Deutschland. Hier wurde auch jedes Buch bislang immer als Riesenereignis wahrgenommen. Und er hat ja wirklich viele Bücher geschrieben. Und selbst der Nachruf heute in der New York Times geht zuallererst auf seinen Ruhm in Übersee ein. Das fand ich interessant. Sie haben jetzt es in Ihrer Anmoderation schon anklingen lassen. Um ihn dann aber als ein Pionier darzustellen, als jemanden, der lange bevor es für Schriftsteller total hip wurde, nach Brooklyn gezogen ist, ja, und den Stadtteil in vielen seiner Romane und Bücher porträtiert hat. Das gilt natürlich nicht für seinen allerersten großen Erfolg. Das ist vielleicht auch das bekannteste Werk, die New York-Trilogie. Deren erster Teil, das ist ja ein Werk aus drei Teilen, heißt Stadt aus Glas. Und damit ist natürlich diese gläserne Stadt, dieser Stadtteil Manhattan gemeint.
Mhm. Wie kann man denn Auster im Verhältnis zu diesen anderen großen, bedeutenden Autoren der USA einordnen? Also Philip Roth oder Don DeLillo?
Ja, es gibt ja so eine ganze Reihe literarischer Superstars, die ebenso wenig wie Paul Auster den Nobelpreis erhalten haben. Das sagt jetzt erstmal nichts über die Qualität der Autoren, sondern über den Geschmack der Jury in Stockholm aus. Cormac McCarthy und Thomas Pynchon gehören auch noch in diese Reihe. Und tatsächlich unterscheidet sich Paul Auster von jedem dieser anderen großen Autoren doch sehr deutlich. Also zum Beispiel spielt in seinen Romanen weder die jüdische Herkunft noch der Sex eine so große Rolle wie bei Philip Roth zum Beispiel. Und dieses postmoderne Spiel mit doppelten und dreifachen Böden betreibt er zwar auch, aber nicht so konsequent wie Thomas Pynchon. Und auch wenn er ein durchaus politischer Autor ist oder doch zumindest ein politischer Mensch gewesen ist, hat er nie so schwarze Dystopien über Amerika geschrieben wie Cormac McCarthy. Paul Auster war ja mal für kurze Zeit Sekretär von Samuel Beckett in Paris. Der hat sicher auch viel von ihm gelernt, aber ich denke, er ist ihm weniger nahe als zum Beispiel seinem Generationsgenossen John Irving.
Finden Sie dann, dass Paul Austers Werk im Vergleich zu den jetzt anderen genannten, dass das da leichtere Kost ist, dass das irgendwie der mainstreamigere Autor war?
Ja, also das ist das Erstaunliche und da ist ihm auch etwas so gut gelungen wie eigentlich keinem anderen Autor seiner Generation. Er schreibt in ganz hohem Maße Literatur. Also er spielt mit so verschiedenen Ebenen, eine Fiktion, er arbeitet mit intertextuellen Bezügen und man bewegt sich durch sein Werk eigentlich wie durch so ein Spiegelkabinett, wo Franz Kafka blitzschnell von Dashiell Hammett abgelöst wird und der wiederum wird dann ganz schnell von Robert Louis Stevenson verdrängt. Also es wird ganz stark E und U gemischt. Aber dabei sind seine Bücher eben doch sehr gut lesbar, ja, einfach geschrieben mit vielen Dialogen. Und auch wenn die Grundlage häufig etwas so von Jorge Luis Borges hat, also intellektuell total ausgeklügelt und verkopft wirkt, ist die Ausführung dann doch eher, ich weiß nicht, Flaubert oder Dostojewski.
Die Tatsache, dass so eine Popkultur oder auch der Baseball oder diese ganzen Themen, die er ja auch immer wieder aufgegriffen hat, die ja natürlich auch mit ihm biografisch sehr stark verknüpft waren, liegt wahrscheinlich auch daran, dass das in New York einfach untrennbar miteinander verbunden ist. Und diesem New York hat er ja auch als Drehbuchautor ein Denkmal gesetzt in Filmen wie Smoke und Blue in the Face. War das für ihn nur so eine Nebenbeschäftigung oder auch die Sachbücher? Welchen Stellenwert hat das in seinem Werk?
Fast die Hälfte seiner Bücher. Also er hat über 30 Bücher geschrieben und fast die Hälfte davon, das sind Non-Fiction-Bücher, also Sachbücher. Zuletzt ist auf Deutsch eine sehr umfangreiche Biografie des Schriftstellers Stephen Crane erschienen, also so ein etwas unbekannterer Schriftsteller, Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert. Er hat auch ein Buch über die Waffengewalt und das Waffennarrentum in den USA geschrieben. Das war ihm auch ein sehr wichtiges Anliegen. Und er hat auch immer wieder über das Schreiben selbst geschrieben. Sie haben jetzt noch diese beiden Filme erwähnt. Er hat auch noch einen dritten gemacht, aber diese beiden Filme, also Smoke und Blue in the Face, sind, glaube ich, jedem im Gedächtnis geblieben, der die in den 90er Jahren gesehen hat. Und als ich dann heute von seinem Tod hörte, da dachte ich auch, also die muss ich unbedingt mal wieder sehen. Das sind so sehr melancholisch-poetische New York oder eigentlich noch genauer eben Brooklyn-Filme, die im Stil so ein wenig an Jim Jarmusch erinnern, mit dem großartigen Harvey Keitel in der Hauptrolle. Also die haben mich damals wahnsinnig beeindruckt, mindestens ebenso wie seine Romane.
Vielen Dank, Tobias Lehmkuhl. Ich habe genau das Gleiche gedacht und weiß, was ich am Wochenende mache oder das nächste Wochenende, dass es regnet. Danke.
Sehr gut.
Das ist der Sound des 1. Mai. In Berlin, unter anderem vor allem in Kreuzberg und Neukölln, kreisen Hubschrauber, beobachten die Lage, versuchen Steinedepots zu erspähen. Und mir erscheint das immer unwirklich, wie da die Party-People buntestens und mit lauten Bässen dekoriert an den vollgepanzerten Polizisten vorbeiraven, die wiederum sich auf die Demonstranten vorbereiten. Also weniger die der Gewerkschaften als die der linken und selbstbezeichneten Revolutionären. Wir sprechen jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur auch über den Tag der Arbeit und möchten auch feiern, nämlich die Erfolgsgeschichten, die es gibt, von Menschen, die sich hochgearbeitet haben, die aber auch nichts hatten als ihre eigene Hände Arbeit, um hochzukommen, weil sie zum Beispiel zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind oder weil sie Kinder solcher Menschen sind, die zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind oder einen anderen Migrationshintergrund haben. Solche Erfolgsgeschichten von Menschen mit Migrationshintergrund bespricht der Podcast Cousins und Cousinen, der gehostet wird von Derman Deniz. Und mit ihr war ich vor der Sendung verbunden. Schönen guten Abend, Derman. Deniz, sind Sie auch so eine Hocharbeiterin eigentlich?
Schönen guten Abend, schönen 1. Mai auch. Ja, also ich hoffe, ich bin auch eine Hocharbeiterin, würde ich sagen, weil ich habe darin auf jeden Fall viel Stolz verbunden. Ich würde sagen, ich habe schon eine sehr klassische, oder meine Eltern haben eine sehr klassische Migrationsgeschichte. Mein Großvater kam auch als Gastarbeiter her und hat dann meine Eltern im jugendlichen Alter rübergebracht. Beide hatten dann nicht mehr die Chance, wirklich zur Schule zu gehen oder ein Studium zu machen. Das heißt, ich und meine Geschwister waren die Ersten in der Familie, die dann alle studiert haben, was dann sehr schön ist. Und heute bin ich glücklich, bei Business Insider macht Podcasts genau über diese Themen. Von daher glaube ich, besser hätte es nicht laufen können.
Was ist denn Arbeit für die Menschen, die Sie in Ihrem Podcast sprechen? Was für ein Verhältnis haben Sie dazu, zu Ihrer eigenen Arbeit?
Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich für viele. Ich glaube, dass viele den Gedanken Arbeit schon von zu Hause mitbekommen haben, weil auch sie Eltern haben, die Migrationsgeschichte haben. Das heißt, Arbeit war immer ein vielschichtig gedachtes Thema. Es war vor allem Fokus auf, wir gehen arbeiten, um Geld zu machen, damit die Kinder es irgendwann besser haben als wir. Und das ist beinahe schon wie so ein Auftrag. Das heißt, es ist jung sehr klar, dass auch ein bisschen Druck entsteht, zu sagen, ihr sollt irgendwann erfolgreich werden. Das heißt, man wird sehr, sehr jung, glaube ich, mit dem Gedanken Arbeit vertraut gemacht. Und was ich aber sehr schön finde, was sich in Geschichten und in den Gesprächen rausstellt, ist, dass viele jetzt für sich versuchen, da mehr zu fordern und das anders auch für sich zu definieren, was für sie eigentlich Arbeit ist und was auch damit einhergeht, ist, was für sie Erfüllung ist.
Mhm. Welche Geschichte hat Sie denn besonders beeindruckt?
Ich finde wirklich alle Gespräche sehr toll und das sage ich jetzt nicht, weil ich muss. Ich würde aber sagen, weil die Geschichte mir, also weil wir viele Punkte haben, die uns verbinden, ist die Geschichte, die mir am nächsten steht, die von der PR-Promoterin Marina Busunashvili. Sie ist genau wie ich auch in Berlin groß geworden, in einer Zeit, wo Berlin und vor allem auch Berlin-Kreuzberg nochmal was anderes war, wo auch heute jetzt am 1. Mai vor allem sehr viel los sein wird. Und ja, Marina hat sich in der Zeit in Kreuzberg wirklich von nichts hochgekämpft. Sie ist im Podcast unfassbar ehrlich.
Wir haben so einen kleinen Ausschnitt vorbereitet.
Also ich habe ja sehr früh einfach gemerkt, so okay, ich muss helfen. Mhm. Meine Mutter braucht Unterstützung, einfach weil mein Vater und meine Schwester so die schwarzen Schafe waren.
Wieso?
Mein Vater war spielsüchtig und meine Schwester drogensüchtig. Also da war jetzt auch nicht wirklich viel zu erwarten. Und meine Mutter hat einfach so viele Jobs gehabt. Dann bin ich mit 15 schon arbeiten gegangen, Also vorher habe ich sie unterstützt, ich bin abends mit ihr putzen gegangen. Mhm. Und mit 15 bin ich dann arbeiten gegangen und habe ich eigentlich Geld nach Hause gebracht. Ich habe mein Abi nicht gemacht und wollte dann in die Ausbildung, weil ich einfach Geld verdienen musste.
Marina Busunaschwili war das hier im Podcast Cousins und Cousinen, die sich also dann in die Musikindustrie reingearbeitet hat, am Ende auch an den Karrieren mitgearbeitet hat von Sido, von Kool Savage, von Haftbefehl, Bowser und so weiter. Genau. Und die jetzt eben Director of Public Relations bei Sony Music ist. Warum fanden Sie diese Geschichte denn so beeindruckend?
Was ich so schön finde, ist, dass Marina hat sehr klar ein Ziel gehabt, sehr viel Hunger gehabt, nach oben zu kommen, und sie hat kein Nein angenommen. Also sie hat sehr früh verstanden, dass sie gebraucht wird von ihrer Familie, was sehr tough ist. Und ich glaube, viele, die Eltern haben mit Migrationsgeschichte, die verstehen diesen Druck. Und sie hat sich einfach hochgekämpft und sie hatte Menschen, die haben ihr Chancen gegeben, obwohl sie kein Abi hatte. Und zu sehen, wie erfolgreich sie geworden ist, ich finde das beeindruckend, was sie geschafft hat.
Und ist das eigentlich, also dieser Arbeitsethos, den jetzt, wie jetzt am Beispiel von Marina Busunaschwili gehört haben, ist das eigentlich gut und gesund? Oder ist dieses, also den Druck, den man aus der Herkunftsfamilie bekommen hat, mitbekommen hat, ist das eigentlich etwas, gegen das auch diese ArbeiterInnen heute am 1. Mai eigentlich protestieren sollten?
Absolut. Ich glaube, die Frage ist, also ich könnte das jetzt ewig ausführen, ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Ich glaube, da spielen nämlich ganz viele Komponenten rein. Und zwar, dieser Druck entsteht, weil in erster Linie, wenn man es runterbricht, eine Familie überleben muss. Das heißt, ich glaube, dass viele der Eltern, die ihre Kinder irgendwie jung mitarbeiten lassen, sich das nicht aussuchen, weil sie dann zu Hause sitzen bleiben, sondern weil es einfach eine Familie ist mit ein paar mehr Köpfen, die halt versorgt werden muss. Diese Menschen sind oft aus ihren Ursprungsheimatländern nicht hergekommen und haben dann hier irgendwie eine Anwaltskanzlei bekommen, sondern sie haben halt in Fabriken gearbeitet und geputzt. Das heißt, damit gehen die Arbeitskonditionen und die Löhne auch einher, die dann natürlich schlechter sind in der Regel. Und da entsteht dann dieser Druck als Kind zu sagen, ich muss mithelfen. Ich würde mir wünschen, dass wir das heute anders denken. Und das kann man im besten Fall verändern, wenn man sagt, dass die Menschen, die hierher kommen oder die Menschen, die auch schon seit Jahrzehnten hier wohnen, Zugang bekommen zu Chancengleichheit, damit halt nicht ihre Kinder irgendwie auch noch arbeiten müssen, sondern dass wir dafür sorgen, dass jeder von seinem Lohn auch zumindest halbwegs in Deutschland leben kann, dann würde es natürlich diesen Druck vielleicht auch nicht immer geben. Das heißt, man kann es so oder so sehen. Ich glaube, das muss am Ende des Tages jeder oder jede für sich entscheiden. Ich bin auch mit was tougheren Arbeitsethos groß geworden und würde heute sagen, ich kann jetzt im Erwachsenenalter auswählen, was ich darin gut finde und was nicht. Aber ich glaube, das muss man alles für sich selber irgendwie entscheiden.
Es gibt ja für Migration manchmal diese Beschreibung, und das, ich fand das immer ein gutes Bild, dass die erste Generation, die in ein fremdes Land geht zum Arbeiten, dass das die Soldaten sind, die quasi an die Front gehen, bei denen es ganz existenziell ist. Dass die zweite Generation sind so wie die Bauern, die anfangen zu sehen, die sich sesshaft machen, die lernen irgendwie quasi vom Land zu leben und nicht nur dieses ganz Existenzielle, und dass erst die dritte Generation tatsächlich diese freien Berufe sind, die dann auch machen, wozu sie Lust haben und wo es auch nochmal um was anderes geht, als nur um diesen Arbeitsethos und diese Arbeitsmoral. Mhm. Sehen Sie das auch in Ihren Gesprächen? Hat sich der Arbeitsethos von Migrantinnen so verändert im Laufe der Generation?
Ich würde sagen, in Teilen auf jeden Fall, klar. Also ich kann jetzt zum Beispiel mein Arbeitsleben und die Chancen, die ich jetzt zum Beispiel heute hätte, nicht vergleichen mit denen, die meine Mutter hatte. Ihr Schwiegervater ist hergekommen und sie dann mit 16. Das heißt, ich habe schon andere Chancen auf jeden Fall. Ich glaube, es bräuchte immer noch mehr Veränderungen, was aber auch wieder ein bisschen komplexer ist, glaube ich, zu verstehen, weil wir in Deutschland generell eine Schwierigkeit haben damit, wie wir Menschen mit Migrationsgeschichte überhaupt in der Gesellschaft wahrnehmen, also unabhängig vom Arbeitsmarkt auch. Das heißt, das wird, glaube ich, immer ein bisschen komplexer bleiben, aber das war auf jeden Fall der Gedanke von vielen Eltern. Und das hören wir auch im Podcast so ein bisschen raus, ist dieses, ihr sollt es einmal halt besser haben als wir. Und deswegen geben sie es ja auf und sind auch bereit hinzunehmen, dass ihr eigenes Leben, wenn sie migrieren nach Deutschland in der ersten oder zweiten Generation, vielleicht gar nicht so gut ist, sie dann aber sehr viel Erfüllung daraus ziehen, wenn es dann meiner Generation zum Beispiel besser geht. Ich hoffe natürlich, dass wir in der Zukunft alle das nicht mehr machen müssen, also so doppelt so hart zu arbeiten oder zu sagen, den Eltern muss es schlecht gehen, damit es den Kindern besser geht. Aber ich glaube schon, dass Veränderung auf jeden Fall in Sicht ist und darauf wollen wir uns auch fokussieren, Mut zu machen, dass wir alle Teil dieser Veränderung sein können.
Jetzt hat es erst zum 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei, und das war 2021, dieses Jubiläum. Das war das erste Mal, wo ich so eine nennenswerte Berichterstattung und Veranstaltungen, so Feierveranstaltungen irgendwie wahrgenommen habe. Und um jetzt bei solchen Erfolgsgeschichten zu bleiben, frage ich jetzt nicht, warum hat das so lange gedauert, bis das auch so ein ganz normaler Teil der Jubiläumskultur geworden ist, sondern um eben bei den Erfolgsgeschichten zu bleiben, frage ich, was ist passiert, dass das jetzt die Gesellschaft interessiert?
Ich glaube, dass die Menschen selbst, also Menschen, die von Familien kommen mit Migrationsgeschichte, einfach jetzt an anderen Hebeln sitzen als ihre Eltern. Das heißt, sie können mehr Sichtbarkeit gewinnen, so wie zum Beispiel auch alle meine Gäste im Podcast, ja in ihren Bereichen für sich auch zum Beispiel bekannter sind. Und damit können sie auch den Diskurs mitgestalten. Das heißt, sie können Fokus setzen auf Themen wie diese und auf unsere Geschichten zum Beispiel. Weil ich kann mich noch erinnern, dass das in meinen Geschichtsbüchern auch kein Thema war. Also wir haben nie was dazu gelesen. Ich habe zu ganz vielen anderen Themen der deutschen Geschichte sehr viel behandelt, aber das war nie ein Thema. Also das musste auch immer von den Schülern selbst kommen, zu sagen, in einer Präsentation stellen wir das vor. Und wie gesagt, ich glaube, diese Menschen sitzen jetzt an anderen Hebeln und wir, und damit, also ich bin auch Teil dieser Gruppe, Menschen mit Migrationsgeschichte, wir bewegen uns halt voran und wir wollen Positionen und wir wollen Jobs, in denen wir was bewegen können und in denen wir eine Bedeutung haben, in denen wir aufgehen. Und damit können wir halt auch ein Stück weit mitgestalten. Und es ist auch in Deutschland eigentlich, finde ich, es ist unübersehbar. Wir sind Teil von Deutschland und damit auch Teil von der deutschen Wirtschaft. Und deswegen werden diese Geschichten auch immer wichtiger. Und deswegen wollten wir auch eine Plattform geben, um zu sagen, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele tolle Geschichten. Und die waren auch nicht immer einfach, aber die machen auch viel Mut, weil die beeindruckend sind.
Vielen Dank, Dermann Dennis,
vielen
für das Gespräch.
Dank.
Alles Gute.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Caroline Kuban.
In Luzern in der Schweiz ist ein Konzert mit der in Russland geborenen Sopranistin Anna Netrebko auf Druck der Kantonsregierung abgesagt worden. Der Auftritt war am 1. Juni im Kultur- und Kongresszentrum geplant. Die Kantonsregierung habe die, Zitat, unmissverständliche Erwartungen geäußert, dass das geplante Konzert abgesagt werde, sagte der Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Luzern. Es bestehe Sorge vor Ausschreitungen und Protesten. Die 53-jährige Netrebko stand nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 wegen angeblicher Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Kritik. Unter anderem hatte sie im Kremlpalast in Moskau 2021 ihren 50. Geburtstag gefeiert. Der Sejla-Preis für sorbische Sprache geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Eva-Maria Czornak. Das teilte das sächsische Staatsministerium für Kultur und Tourismus in Dresden mit. Czornak hat den Angaben zufolge 15 Kinder- und Jugendbücher in sorbischer Sprache veröffentlicht. Zudem habe sie Kindermusicals und Libretti für die Spreewälder Sagennächte in sorbischer und deutscher Sprache verfasst. Mit dem Sejla-Preis werden alle 2 Jahre herausragende oder beispielhafte Leistungen auf dem Gebiet des Erwerbs, des Gebrauchs sowie der Vermittlung der sorbischen Sprache geehrt. Die Auszeichnung trägt den Namen des Dichters, Publizisten und Theologen Handri Sejla, der als Begründer der modernen sorbischen Literatur gilt. Mit einem Kulturvolksfest auf dem grünen Hügel rund um das Festspielhaus haben in Recklinghausen die Ruhrfestspiele begonnen. Kultur für alle. Unter diesem Motto wurde das Theaterfestival vor 78 Jahren gegründet. In diesem Jahr wurde es in die Liste des immateriellen Kulturerbes des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Die Eröffnungspremiere für das 6-wöchige Theaterfestival ist kommenden Freitag. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte machen die Ruhrfestspiele mit einem Stück des zeitgenössischen Zirkus auf. Insgesamt werden 90 Produktionen in 220 Aufführungen gezeigt.
Eigentlich ist es ja gut, dass politische Themen auch in der Kultur verhandelt werden, wenn sich da widerstreitende Positionen treffen. Nur ist es derzeit bei vielen größeren Kulturevents, wenn es um den Nahostkonflikt geht, ja so, dass sich die widerstreitenden Positionen gar nicht treffen, weil eine Seite die ganze Veranstaltung boykottiert. Gerade zu beobachten bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen. Die sind heute Abend eröffnet worden und schon vor Beginn des Festivals hatten mehrere FilmemacherInnen ihre Beiträge aus dem Programm zurückgezogen und es gab eine anonyme Nachricht an die internationale Filmgemeinschaft, die eigene Teilnahme zu überdenken. Als Reaktion darauf, dass der Festivalleiter Lars-Henrik Gass auf der Facebook-Seite der internationalen Kurzfilmtage den Anschlag der Hamas vom 7. Oktober und antisemitische Reaktionen darauf verurteilt hat. Heute Abend also die Eröffnung. Lukas Förster war dort. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Wie war denn die Stimmung bei der Eröffnung und hat es Proteste gegeben?
Ja, ich komme gerade von der Eröffnung und Proteste hat keine gegeben. Überhaupt war es ein sehr schöner, sonniger Frühsommertag hier und das hätte überhaupt nicht in die Stimmung gepasst. Und zum Glück sind die Proteste dann auch ausgeblieben. Stattdessen hat es, wie auch jedes Jahr, unter anderem mehrere Grußworte gegeben, in denen auch Politiker unter anderem Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft. Das alles noch in Westfalen ihre Solidarität mit Lars-Henrik Gast, vor allem dem Leiter des Festivals, ausgedrückt haben. Da können wir auch mal kurz reinhören.
Ihr konsequentes Eintreten gegen den Antisemitismus, der sich nach dem 7. Oktober auf deutschen Straßen gezeigt hat, folgt klar unserer gemeinsamen Prämisse. Es darf in Deutschland keinen Platz geben für Antisemitismus, für Rassismus, für jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und es darf nicht nur auf unseren Straßen dafür keinen Platz geben und in unseren Parlamenten dafür keinen Platz geben, sondern es darf insbesondere im Kulturleben dafür keine Bühne geben. Und der Oberbürgermeister hat es eben schon gesagt, dieses Festival ist seit jeher ein Ort der offenen, vorurteilsfreien Diskussion gewesen.
Das war von der Eröffnung Ina Brandes. Wie gesagt, es ist ansonsten ruhig geblieben in dieser insgesamt schönen Eröffnungsveranstaltung.
Der Boykottaufruf hat aber jedenfalls das Filmangebot beeinflusst. Die Sektion, die Filmlaboren gewidmet war, die hat das Festival stornieren müssen. Was würde es denn jetzt zu sehen geben?
Also es gibt eigentlich ähnlich wie jedes Jahr eine extrem breite Spannbreite hier zu sehen. Das ist ja ein bisschen das Besondere an dem Format Kurzfilm, dass es da nicht so einen starken Formatierungsdruck gibt. Das heißt, man kann hier ganz unterschiedliche Formen von erzählerischem und auch dokumentarischem Kino entdecken. Man kann Musikvideos entdecken in einem eigenen Wettbewerb. Und diese Spannbreite gibt es auch durchaus in diesem Jahr. Also das gilt sowohl für den internationalen Wettbewerb als auch für den deutschen Wettbewerb. Im internationalen Wettbewerb habe ich zum Beispiel einen sehr schönen Film aus Israel vorab sehen können, Decryption von Maya Zak. Das ist ein Film, den die Regisseurin über ihre Mutter gedreht hat. Ein sehr persönliches Erinnerungsporträt, auch jenseits von allen politischen Aufregerthemen. Im deutschen Wettbewerb gibt es zum Beispiel einen tollen Film von Johannes Lehnen, Merkur. Das ist ein Film über eine Spielhalle in Frankfurt und die Menschen aus aller Welt, die da arbeiten. Also auch ein Film wirklich über Deutschland als ein Einwandererland. Ein anderer toller Film, auch im deutschen Wettbewerb, Pirouette von Ann Oren. Da geht es darum, dass eine junge Frau versucht, die Geräusche eines Pferdes mit ihrem eigenen Körper nachzumachen. Und daraus entwickelt sich ein wirklich faszinierendes Spiel mit Körpern, Tönen, Tieren oder irgendwann auch sogar noch Pflanzen. Also ein Film, der eigentlich sich gegen jede Beschreibung sträubt und der auch irgendwie zeigt, was dieses Festival hier ausmacht. Nämlich eben gerade Filme zu zeigen, die nicht auf Schlagworte, ob jetzt politischer oder anderer Natur, zu reduzieren sind, sondern die wirklich das Kino nochmal neu zu denken versuchen.
Wie ist es denn speziell mit Filmen aus dem Gazastreifen, dem Westjordanland oder dem arabischen Raum?
Ja, da gibt es tatsächlich dieses Jahr nicht so viel zu sehen. Also es gibt keine palästinensischen Filme im Programm. Aus dem arabischen Raum gibt es ein paar, ein Film aus dem Libanon zum Beispiel im Kinderprogramm und noch ein, zwei weitere. Aber es ist tatsächlich auffällig, dass es da nicht allzu viele Filme gibt. Ich muss dazu gleich sagen, das ist nicht die Schuld des Festivals, sondern eben die Schuld des Boykottaufrufs. Und das ist eigentlich eine absurde Folge dieses Boykottaufrufs, der vorgibt, für die Rechte der Menschen im Gazastreifen einzustehen und der dann dazu führt, dass die Filmemacher aus diesem Raum weniger Platz haben in einem der wichtigsten Kurzfilmfestivals der Welt, das ansonsten ja wirklich eine sehr breite Spannbreite auch geografisch abdeckt.
Was glauben Sie denn eigentlich? Haben diese Querelen und diese Diskussion vor dem Festival diesem Festival insgesamt geschadet oder ist es dadurch vielleicht noch mehr in die öffentliche Aufmerksamkeit gekommen?
Also dieses Jahr könnte man vielleicht sogar tatsächlich sagen, dass die Auseinandersetzungen dem Festival in gewisser Weise geholfen haben. Also sie haben es dem Festival ermöglicht, die eigene Position zu schärfen. Auch wenn man das vergleicht mit anderen Einrichtungen und Institutionen, die sich in der Frage des Nahostkonflikts sehr zurückgehalten haben. Oberhausen, vor allem der Leiter Lars-Henrik Gast, hat stets sehr selbstbewusst, souverän kommuniziert. Und deshalb können und werden hier auch Dinge diskutiert, vor denen sich andere Festivals tendenziell drücken. Klar ist aber gleichzeitig auch, wenn jetzt diese Art von Kommunikation, die durch diesen Boykottaufruf in Gang gesetzt wurde, wenn das die neue Norm wird, also wenn jetzt dann diese Form des anonymen Boykotts, der ja nicht auf Diskussionen zielt, sondern auf Erpressung, also wenn das Schule macht, dann hat nicht nur das Festival hier in Oberhausen ein Problem, sondern eben die gesamte Kulturszene.
Lukas Förster über die internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen. Die sind heute gestartet und eröffnet worden ohne Proteste. Und von den kurzen Filmen kommen wir zu den langen. Am klassischen Kinostarttag morgen, da kommt der Film Der Junge, dem die Welt gehörte, in die Kinos. ins deutsche Kino. Der erste Film von Robert Gwisbeck, den Sie bestimmt auch als Schauspieler kennen oder als Musiker. Die anderen beiden Filme, die unser Kritiker Jörg Taschmann vorstellt, die sind gestern und heute angelaufen. Gestern der Hollywood-Blockbuster The Folly Guy und heute startet der neue Film von Regisseur Stéphane Brisé in Deutschland. Brisé kennen Sie vielleicht von seinen politischen Filmen Streik und Der Wert des Menschen. Und das neue Werk heißt Zwischen uns das Leben mit Guillaume Canet und Alba Rohrmacher. Jörg Taschmann, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Inzwischen uns das Leben, da möchte ein erfolgreicher Schauspieler in einem Wellnesshotel am Meer ausspannen, trifft dann eine Frau, die er 15 Jahre vorher ziemlich unschön verlassen hat. Was hat denn Stéphane Brisé an dieser Geschichte wirklich gereizt?
Also er zeigt uns Mathieu, einen charmanten Schauspieler, der melancholisch geworden ist, verkörpert von Guillaume Canet, einem der größten Stars des französischen Kinos. Und dieser Schauspieler Mathieu befindet sich in so einer Sinn- und Schaffenskrise. Und Stéphane Brisé zeigt ihn in einem Luxushotel. Er langweilt sich, er macht die Türen auf und zu mit einer Fernbedienung, muss Selfies geben, obwohl er eigentlich gar keine Lust dazu hat, soll neue Drehbücher lesen, versucht mit seiner Frau zu telefonieren, die selber Karriere macht und keine Zeit für ihn hat. Und das ist alles sehr genau mit einem Sinn für amüsante Details inszeniert. Und dann taucht plötzlich Alice auf, die von Alba Rohrmacher sehr berührend und eindringlich verkörpert wird. Und die wohnt seit Jahren nun in diesem Kurort. Und beide sind eigentlich an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, der so mehr Schein als Sein ist. Und dann öffnen sie sich einander. Und wenn Stéphane Brisé in seinen politisch engagierten Filmen wie Streik hochemotional und auch wütend Partei ergriffen hat, dann setzt er diesmal eher auf die leisen Töne, auf Melancholie, auf Ironie, auf Humor. Und diese Klaviatur der unterdrückten Gefühle beherrscht er außerordentlich gut.
Guillaume Canet und Alba Rohrmacher hast du jetzt schon besonders herausgehoben? Ist das also vor allem ein Schauspielerfilm?
Ist es in jedem Fall. Und Guillaume Canet ist ein Schauspieler, den ich wirklich sehr gerne sehe. Er führt ja übrigens auch Regie. Ich finde auch, dass er ein guter Regisseur ist, aber hier ist er nun wirklich nur Schauspieler. Und ob er nun einen verzweifelten Bauern spielt in einem Drama wie Das Land meines Vaters oder einen jähzornigen Familienvater in der Komödie Ein Becken voller Männer, er hat immer so einen Charme. Er ist offen für Selbstironie. Und in dieser Rolle ist er wirklich ideal, in der Rolle des ausgebrannten Schauspielers. Und Alba Rohrmacher ist hier wirklich sehr, sehr berührend als eine Frau, die sehr unter dieser Trennung 15 Jahre vorher gelitten hat, die das auch noch nicht ganz verarbeitet hat, die sich ein neues Leben aufgebaut hat mit einem Mann, mit einer Tochter. Und ich habe sie eigentlich in den italienischen Filmen nie so verletzlich gesehen. Und beide spielen hier sehr subtil, sehr natürlich und ohne jegliche Allüren. Und das liegt aber auch an der Art, wie Stéphane Brisé Regie geführt hat, wie mir Guillaume Canet in einem Interview erzählt hat.
J'ai eu une partenaire extraordinaire, très drôle, très pleine de vie. Très très charmante. J'ai adoré faire enfin travailler avec elle. La manière de travailler de Stéphane est très particulière.
Ich hatte eine außergewöhnliche Partnerin, die sehr komisch ist, voller Leben und über ganz viel Charme verfügt. Ich habe diese Zusammenarbeit mit ihr sehr genossen. Wie Stéphane als Regisseur arbeitet, ist schon einmalig. Man bekommt seine Szene erst am Abend davor und dann steht zum Beispiel, du gehst in eine Bar, du kommst, du fragst sie, was sie trinken möchte und sie sagt eine Coca-Cola. Und dann am Drehtag wird mir klar, dass sie ihr etwas ganz anderes gesagt hat. Sie kommt in die Bar, ich bitte ihr einen Drink an, erwartet, dass sie sagt, sie wolle eine Cola trinken, aber sie sagt, nein, danke, ich möchte nichts trinken. Ich bin überrascht und frage, bist du sicher, dass du nichts trinken willst? Und sie erwidert nur, nein, wirklich nicht. Das ist ja keine Improvisation, weil wir genau wissen, was wir sagen sollen. Es gibt nur keine ausgeschriebenen Dialoge. So wird man gezwungen, dem Schauspieler, dem man gegenübersteht, sehr genau zuzuhören. Ja, und so vermag eben dieser Film Zwischen uns das Leben, den Zuschauer immer zu packen. Und man hinterfragt natürlich auch, wenn man diese Geschichten der Protagonisten sieht, sein eigenes Leben irgendwo, welche Entscheidungen man getroffen hat, ob die vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen waren, was es an vertanen Chancen gab. Und so ist es ein komischer, nachdenklicher und vor allem sehr schöner Film.
Und wenn man im Film über sein eigenes Leben nachdenkt, dann hat er schon was richtig gemacht. Der zweite Film ist von Robert Gwisdeck, Sohn einer sehr bekannten Schauspielerin oder Schauspielereltern, hat sich aber längst seinen eigenen Namen gemacht als Schauspieler und als Musiker und auch als Musikvideoregisseur, hat ja schon zwei Rammstein-Videos regiert. Wie ist denn jetzt sein Langspielfilmdebüt?
Also ich würde sagen, es ist unglaublich mutig, was er da gemacht hat, sehr verspielt, irgendwo auch radikal, poetisch, aber auch irgendwo anstrengend. Gedreht hat er den Film komplett in Schwarz-Weiß mit Freunden, Freundinnen, Kollegen in Palermo während der Corona-Zeit und in sehr schönen Innenräumen. Man sieht fast nichts von der Stadt. Und es geht um einen Deutsch-Italiener, Basilio, der ist Musiker und Poet, der ist irgendwie aus Zeit und Raum gefallen, hat Visionen, trifft auf Clara, eine junge Frau, die ähnlich verpeilt und charmant und anstrengend ist wie er. Und dann sagt er immer, mir gehört die Welt und sie lässt sich darauf darauf irgendwie ein. Und dann wird er noch gequält von so einem Stehaufmännchen Kasimir, was in so einem Pyjama immer hin und her hysterisch von Denis Lavant verkörpert wird, der übrigens der Lieblingsschauspieler von Leo Carax ist.
Also das hört sich so ein bisschen entrückt an. Ist das ein Märchen, modern, oder überzeugt er mehr durch seine Form oder seinen Inhalt?
Also Robert Gistek kann Regie führen. Er hat eine sehr optische und eine sehr musikalische Ader und er versteht Film wirklich auch als ein Gesamtkunstwerk. Und die Bilder des Kameramanns Fabian Gamper sind wirklich grandios. Die beiden eher unbekannten Darsteller Julian Vincenzo Faber und Chiara Höflich sind auch beide sehr verspielt und charmant und völlig unbekümmert. Und doch hat diese Versponnenheit irgendwann auch mich ein bisschen genervt. Ich fand es dann ein bisschen anstrengend. Ich fand dann schon, dass die Form irgendwie beeindruckender war als der Inhalt. Also gerade so gegen Ende, dann geht ihm doch ganz schön die Luft aus. Ich würde also sagen, im Kontext des deutschen Films ist das eine Entdeckung, die eben sehr, sehr sympathisch ist. Und das ist auch sehr, sehr gekonnt gemacht, aber noch nicht so richtig ganz rund. Aber vielleicht wollte er das auch gar nicht sein.
Sagt ein bisschen auch was über den deutschen Film. Vielen Dank, Jörg Taschmann, für die Neuvorstellung in dieser Woche. Drag ist divers, das möchte das Festival Go Drag Munich zeigen. Es gibt nämlich nicht nur Drag Queens, also die überzeichnete Darstellung stereotyper Femininität mit Glitzerkleidern, Federboa und sehr viel Make-up. Es gibt auch Drag Kings, in denen stereotype Maskulinität verkörpert wird. Genauso wie bei Drag Queens von Menschen aller Geschlechter. Und dann gibt es auch die Drag Things oder Queens, die alle Stereotype mischen. Allem Drag-Ausdruck gibt Go Drag eine Bühne und Workshops zum ersten Mal in München. Tobias Krone war im Münchner Gasteig dabei.
Die Beats sind ohrenbetäubend, der Songtext nix fürs öffentlich-rechtliche Programm. Die Choreografie hammerhart. Auch nach fast 2 Stunden schweißtreibenden Einübens kommen nicht alle Workshop-Teilnehmenden ihrer Ikone hinterher.
Ich wollte einen Song machen, wo ich mich absolut geil dabei fühle und ich glaube, das ist mir sehr gut gelungen.
Die Wiener Drag Queen Pandora Nox mit bürgerlichem Namen Pandora Bösmüller ist die erste deutschsprachige Gewinnerin der Castingsendung Drag Race und erste Cis-Frau überhaupt, die als Drag Queen diesen Wettbewerb gewonnen hat. Sie ähnelt mit ihrem knappen Sporttop und dem tätowierten Oberkörper eher einer Fitnesstrainerin. Sie schraubt ihren durchtrainierten Körper langsam in die Horizontale, lässt die Hüften kreisen, um sich ruckartig wieder nach oben zu stemmen. Alles mit aggressiver Pose und lasziver Power. Diese Hip-Hop-Performance ist so ziemlich das Gegenteil vom Drag-Klischee, etwa einer Conchita Wurst.
Ich glaube, Drag hat einfach sehr viele Seiten und anhand von dem Beispiel sieht man, glaube ich, auch wie vielseitig Drag sein kann und wie unterschiedlich das ausgelebt wird. Und das ist ja eigentlich das Schöne an Drag, dass es keine Grenzen gibt und dass es im Endeffekt grenzenlos ist. Ich würde sagen, die einzige Grenze, die es gibt, ist das, dass man es respektvoll behandelt und den Background weiß. Ansonsten würde ich sagen, jeder kann es machen in der Form, wie er möchte.
Fitness-Leggings, kurze Sporthosen, Muskelshirt. Die meist jungen Teilnehmenden am Tanzworkshop im Spiegelraum des Kulturzentrums Gasteig verzichten hier auf Glitzer und Federboa. Nur aus der Rossmann-Plastiktragetasche lugt ein paar schwarzer, kniehoher Lackstiefel hervor. Das sei aber nur für Paraden, sagt Chris, der sich noch nicht als Drag Queen bezeichnen würde.
Nee, aktuell noch als gar nichts. Nur manchmal ein bisschen Crossdressing, also halt andere Sachen mal tragen zum Weggehen, zum Feiern.
Anders bei Magic Dyke. Die non-binäre schwarze Person aus Kenia, eingeladen von den Festivalmacherinnen, ist auf Social Media als Drag King mit aufgemaltem Bart unterwegs. Und hier auf dem Workshop sozusagen zur Fortbildung.
Usually my dancing style is very masculine.
Normalerweise ist mein Tanzstil sehr maskulin. Und Pandora hat eine sehr feminine Art, sich zu bewegen. Für mich war es interessant, meinen Körper mal auf weibliche Art zu bewegen.
Hold different poses that I'm not used to holding.
Hier in Europa sei die Szene so vielfältig, schwärmt Magic Dyke. In einem Land wie Kenia, das homosexuelle Praktiken gesetzlich verbietet, sei Drag vor allem eines.
It's incredibly political.
Es ist unglaublich politisch. Wir müssen für unsere Sicherheit sorgen, wenn wir Drag performen. Wir müssen bei Polizeirazzien aufpassen. Die passieren nämlich immer wieder. Drag performen ist gefährlich. Aber weil wir so stolz drauf sind, wer wir sind, finden wir Wege, wie wir es machen können. Hier in Deutschland dagegen sei die einstige Subkultur inzwischen im Mainstream angekommen, findet Pandora Nox, die mit Drag ihr Geld verdient. Doch auch sie weiß, dass Drag heute noch Feinde hat. Vor einem Jahr polemisierte die Münchner CSU gegen einen Vorlesenachmittag von Drag Queens für Kinder in einer Stadtbibliothek. Rechte AktivistInnen protestierten vor dem Gebäude. Judith Huber, Leiterin des veranstaltenden Pathos-Theaters.
Dadurch hat das Ganze natürlich auch nochmal total Fahrt aufgenommen. Ich hatte das Gefühl, ganz viele haben dann gedacht, nee, gerade jetzt muss sowas unterstützt werden, wir brauchen das.
Zusammengetrommelt hat Huber dann so renommierte Kulturinstitutionen wie den Gasteig, der vor allem für seine Philharmonie bekannt ist. Dazu die Münchner Kunsthalle und das NS-Doku-Zentrum. Überall gibt es dieser Tage Konzerte, Theater, Diskussionen, Lesungen und Performances zu erleben. Zum Beispiel die Berliner Drag-Legende Bridge Markland, die mit über 60 augenzwinkernd einen Slapstick-artigen, ebenso lässigen wie pointierten Striptease mit Perücke und Glitzerkleid auf die Bühne des Gasteig hingelegt hat und sich jetzt einen Nadelstreifenanzug anzieht, in dem auch ihre Bewegungen schlagartig männlich werden.
Und ich denke, I am fucking hot. Ich bin wickend heiß. I am so fucking hot. Ich bin so wickend heiß. I can feel my cock get swollen with my ego. Ich fühle meinen Schwanz sich mit meinem Ego erigieren. Dieser Text ist von Shelley Maas und nicht von mir, aber ich habe ihn übersetzt.
Zur entspannten Stimmung im vollbesetzten Saal erzählt Bridge Markland Anekdoten aus den frühen 90ern in der New Yorker Drag-Szene. Die Penisattrappe an ihrem Revers ist Provokation und Programm zugleich. Das Festival will Männer, also männliche Drag-Queens, nur am Rand präsentieren.
Drag zeigen und von Frauen trans- und nicht-binären ausgeführt. Das war halt die Prämisse, dass Drag-Queens von Männern sowieso viel Aufmerksamkeit haben und die mussten wir dann irgendwie nicht unterstützen.
Tobias Krone war bei Münchens erstem Drag-Festival Go Drag Munich. Das läuft noch bis Sonntag im Gasteig und im Pathos-Theater. Und jetzt noch der Blick auf die Feuilletons von morgen von Ulrike Timm.
Was für ein Wort. Problem, Pointen, Performance. Sieht sehr schön aus, schon optisch. Die Augen verlieren sich und müssen buchstabieren. Und auf eine Zeile im Kommentar der Frankfurter Allgemeinen passt's auch nicht. Problem, Pointen, Performance also. Und besser noch, freischwingende Problem-Pointen-Performance. So, nun können wir's. Steht in der Frankfurter Allgemeinen in der Vorausschau aufs Theatertreffen, das jetzt in Berlin beginnt und zudem die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen werden. Simon Strauß, Kritiker der FAZ, freut sich bei der Auswahl über ein ausgewogenes Mischverhältnis zwischen erzählerischem Schauspieltheater und freischwingender, jaha, Problem-Pointen-Performance. Und es wird deutlich, dass er Letztere eher weniger gern hat. Wichtiger wäre ihm ein uns erschütterndes Schauspiel, das uns weg aus der eigenen Mickrigkeit führt. Bis zum 20. Mai ist jetzt Zeit zu prüfen, inwieweit das dem Theater heute noch gelingt. Die Welt hat sich mit der jungen Regisseurin Rike Güskow unterhalten, die zum 2. Mal beim Theatertreffen zu Gast ist. Wahrscheinlich würde Simon Strauß ihre Inszenierung von Übergewicht, unwichtig, uniform wohl eher der Problem-Pointen-Performance zuordnen. Rike Güskow selbst beschreibt ihr Theaterverständnis so. Mir ist der Gedanke nahe, dass Theater nicht von der Erziehung, der Literatur und der Aufklärung, sondern von den Jahrmärkten, vom Volkstümlichen und vom Spott über den Adel kommt. Das ist eine Aufklärung, die durch den Unterleib geht und nicht nur den Kopf avisiert. Theater muss unter die Gürtellinie gehen, die in der antiken Rhetorik die Grenze der Gestik darstellte. Da kommt das her. Falls Sie nach dem Kunstgenuss noch essen gehen wollen, die Gastronomie ist bekanntlich in der Krise. Edle Lokale, das berichtet der Freitag, reagieren. Teure Gerichte wie Rochenflügel mit Kaviar fliegen von der Karte, günstigere Alternativen wie Spargelsalat kommen drauf. Casual Dining statt Fine Dining lautet die Losung. Und manchmal tut's ja vielleicht auch ein Döner, auch wenn man damit wohl nie einen Michelin-Stern ergattert. Alle Feuilletons widmen sich in ausführlichen Nachrufen dem Schriftsteller Paul Auster, der mit 77 Jahren gestorben ist. Für die Süddeutsche Zeitung war er schlicht der klügste Detektiv, in Anspielung darauf, dass Auster so gerne rätselhaften Identitäten nachspürte, sich stets auch selbst ins Spiel einbrachte und Spezialist für Wendungen ins Absurde und Zweifel an der Wahrnehmung war. Die FAZ empfiehlt vor allem seinen dickleibigen Roman 4321, mit dem Auster 2017 noch einmal Neuland betrat und abermals ein junges Publikum gewann. Auf mehr als 1000 Seiten erzählt Auster darin die nur geringfügig fiktional kaschierte eigene Jugend- und Studienzeit der 60er und frühen 70er Jahre, als die Studentenunruhen tobten. Vor dem aktuellen Hintergrund der Gaza-Proteste an amerikanischen Hochschulen ist es verblüffend, wie ähnlich die Strukturen der Eskalation bei Auster beschrieben werden, meint Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen. Und in der Welt schreibt Wieland Freund, Interviews mit Paul Auster waren ein Ereignis. Die sonore Stimme, der tiefe Blick, der Geschmack New Yorks und der herbe Duft seiner Zigarillos. 3 Tage habe ich nicht geraucht, erzählte er in einem und wurde zu einem Monster. Aber ich wollte nicht so einer sein, der irgendwann Menschen ins Gesicht schlägt und Schaufenster eintritt. Und so habe ich beschlossen, lieber ein kürzeres Leben zu führen, als ein schlechter Mensch zu sein und wieder angefangen. Jetzt ist Paul Auster in Brooklyn, New York, an Lungenkrebs gestorben und die Nachricht raste um die Welt.
Jetzt sind Sie vorbereitet und jetzt schnell schlafen, denn morgen ist Arbeit und nicht nur Tag der Arbeit.